Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe uns heute ein richtig spannendes Thema mitgebracht. Ein Thema, über das ich noch nie in meinem Leben gepredigt habe. Aber ein Thema, das zugleich, glaube ich, ja, ich würde es einfach mal behaupten, tatsächlich jeder Mensch, ob religiös, spirituell oder gar nichts von dem, sich mindestens schon einmal in seinem Leben sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat. Ein Lied, das dieser Frage zum Beispiel nachgeht, ist OMG von Materia. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also OMG heißt Oh mein Gott. Ist jetzt kein klassisches Lobpreislied, sondern eher so weltlicher Deutschrap. Ich lese euch einfach mal ein paar Zeilen daraus vor und ich versuche dabei nicht zu rappen, weil das wird sich nicht so gut anhören, aber ich komme da immer wieder rein. Also, will da oben rein, mal sehen, wie ich's mach. Ich will ja gut sein, auch wenn es nicht immer klappt. Lauf durch die Straßen im Winter, verteil Schuhe und Brot. Mädels und Jungs, dieses Leben ist kein U-Bahnhof. Und dann der Refrain. Also mache ich mir einen schönen Abend, doch kann nicht schlafen. Denn wie so oft stelle ich mir diese eine Frage. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zum Teufel soll der sein? Nächste Strophe. Will der oben rein, wie soll das gehen? Muss ich sein wie Mohammed, Buddha oder Kanye? Kann die Zeichen nicht sehen, kann kein einziges Gebet. Find einfach keine Ruhe, doch jeder Beichtstuhl ist belegt. Bin jetzt 30, keine Angst, ich heirate bald. Brüder und Schwestern, stellt schon mal das Weihwasser kalt. Und dann wieder Refrain. Also mache ich mir einen schönen Abend. Doch kann nicht schlafen, denn wie so oft stelle ich mir diese eine Frage. Oh mein Gott, dieser Himmel. Die Frage, um die es heute gehen soll, ist, was kommt eigentlich nach dem Tod? Sehr spannend. Es ist nicht lange her, da war ich auf einer Geburtstagsparty und da kam dieses Thema auf den Tisch. Und irgendwann haben wir darüber philosophiert, ob man eventuell als Berg wiedergeboren werden könnte. Und mein Gegenüber hat, ich weiß nicht genau mehr, wie es war, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, der hat irgendwas gegen seine Ex-Freundin und er hatte sich überlegt, wenn er als Berg wiedergeboren wird, ob er dann so eine Lawine runterschicken kann, um seine Ex-Freundin, die gerade in dem Moment vorbeifährt, zu begraben. Also wir waren nüchtern, es war eigentlich eine sehr gepflegte Unterhaltung. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber ja, es ist tatsächlich so, dass dieses Thema ein Thema ist, was sogar auf einer Geburtstagsparty aufkommen kann. Zumindest, wenn bekannt wird, dass ein Pastor in der Runde sitzt. Und mein Gegenüber hat mich gefragt, ob ich diese Erkenntnisse, die wir aus diesem Gespräch hatten, ob ich die nicht in meiner nächsten Predigt verwenden will. Und ich habe ihm gesagt, das mache ich, wenn du dafür in den Gottesdienst kommst und dir meine Predigt anhörst. Er ist jetzt heute aber nicht hier. Vielleicht schaut er im Livestream zu. Deswegen, also jetzt diese Predigt mit dem Thema, was kommt eigentlich nach dem Tod? Eine Frage, über die sich schon viele, viele Leute, ich sag mal alle, den Kopf zerbrochen haben. Eine Frage, über die man nur wild spekulieren kann, denn keiner ist bisher so richtig zurückgekommen. Oder wir können in die Bibel schauen. Und genau das habe ich heute vor. Also nicht wild spekulieren, sondern wir wollen mal in die Bibel schauen, was sagt die Bibel dazu. Aber, und das sage ich gleich zu Beginn, auch ein Blick in die Bibel klärt diese Fragen, die da aufkommen, nicht vollumfänglich. Unter Theologen und Christen gibt es da unterschiedliche Auslegungen zu diesen letzten Dingen, die da kommen werden. Und wenn die Bibel von diesen letzten Dingen redet, dann braucht sie häufig eine Bildersprache und erklärt in Dingen, weil wir es uns wahrscheinlich sehr schwer vorstellen können, wie das alles dann einmal sein wird. Und in manchen Fragen bleibt die Bibel, glaube ich, auch ganz bewusst unklar und beantwortet einfach nicht jede Frage. Das ist schade, aber das ist so, müssen wir so hinnehmen. Und über diese schwer auszulegenden und unklaren Fragen habe ich gar nicht vor, heute zu reden. Also diesen Schuh möchte ich mir gar nicht anziehen. Es wird heute weder um Entrückung gehen, noch um das Tier aus der Offenbarung, noch um diese Trübsalzeit. Gibt es ein tausendjähriges Reich oder nicht? Und wann kommt es, wenn es kommt? Auch diese Frage, was passiert denn direkt nach dem Tod? Also Jesus sagt dem Verbrecher am Kreuz, der mit ihm stirbt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Klingt ja so, als wäre es direkt sofort da. Vielleicht ist es aber auch eher so eine Art Schlaf und irgendwann stehen eben alle gleichzeitig auf zu neuem Leben. Das alles ist mir für eine Predigt hier ein bisschen zu kompliziert und auch zu spekulativ. Aber, und das ist sehr, sehr viel interessanter, es gibt auch einige, nicht nur einige, sondern viele Punkte und Dinge, in denen die Bibel sehr, sehr klar ist und sehr eindeutig ist, was nach dem Tod kommt. Und das wollen wir uns heute anschauen. Titel der Predigt ist natürlich, oh mein Gott, dieser Himmel. Und wir wollen uns anschauen, erstens, was hat es mit dem Himmel auf sich? Zweitens, wie sieht der Himmel aus? Drittens, wenn es diesen Himmel denn tatsächlich gibt, hat das Auswirkungen auf mein Leben hier auf der Erde und welche Auswirkungen hat es? Und dann viertens, der krönende Abschluss. Also, wir steigen direkt rein. Erstens, was hat es mit dem Himmel auf sich? Und wir werden heute einige Bibelstellen anschauen. Es sind wirklich viele, weil ich habe dazu gar nichts zu sagen. Könnt ihr euch ja vorstellen, ich war noch nicht da. Deswegen müssen wir immer in die Bibel schauen. Und auf diesem Bildschirm hier vorne ist es zu klein, um mitzulesen. Das heißt, ich habe es so gemacht, dass wir auf der Webseite alle Bibeltexte zu finden sind. Und zwar, es dauert echt zu lange, wenn ihr in der Bibel-App oder in eurer Bibel aufschlagt und alle Bibelstellen findet. Aber hier geht ihr einfach auf cgsahn.de/Bibel oder /Bibel. Da findet ihr alle Verse und könnt einfach durchscrollen, immer da, wo ich gerade bin. Ist auch mal eine kleine Überschrift dabei, damit ihr euch gut zurechtfinden könnt. Also könnt ihr gerne aufschlagen, cgsahn.de/Bibel. Und ich stelle dabei mal die Frage, was hat es eigentlich mit dem Himmel auf sich? Wenn wir in den Himmel schauen, also da oben, ist er blau? Ja, ist ein bisschen blau, ein bisschen diesig, ein bisschen bewölkt. Dann wissen wir heute sehr, sehr gut, was da oben ist. Also da sind verschiedene Luftschichten mit verschiedenem Wasseranteil drin. Es gibt natürlich auch ein paar Wolken. Die blaue Farbe, die kommt dadurch, dass das Licht von der Sonne gestreut wird. Und dann sind natürlich da Sterne, Mond, Sonne ist da am Himmel zu sehen. Bei gutem Wetter auch die Milchstraße und ein paar andere Planeten. Das alles ist sehr, sehr faszinierend. Können wir alles auch irgendwie, oder nicht alles, aber vieles davon schon irgendwie erklären. Aber das, was die Bibel über den Himmel sagt, das sehen wir da oben nicht, wenn wir da hochschauen. In der Bibel ist der Himmel nämlich zugleich der Ort, an dem Gott wohnt. Also im Vaterunser, im Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, da startet Jesus ja mit der Anrede, unser Vater im Himmel. Und geht dann weiter, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Im Hebräerbrief, habe ich euch alle Verse da auf der Webseite drauf, Hebräerbrief, da heißt es, dass Jesus in den Himmel selbst eingegangen ist, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Der Himmel ist also der Wohnort Gottes. Gott ist im Himmel, er regiert da von seinem himmlischen Thron, Jesus an seiner rechten Seite, wie es in manchen anderen Bibelstellen heißt. Das passt so gar nicht zu dem Himmel, den wir da oben sehen. Im Englischen gibt es deswegen auch zwei verschiedene Wörter für den Himmel. Also Sky für diesen atmosphärischen blauen Himmel, den wir sehen, und Heaven für den Ort, an dem Gott wohnt. Das ist eine schöne, saubere Trennung, die wir im Deutschen nicht haben. Wir haben halt zweimal das Wort Himmel. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bibel uns das gar nicht so ganz leicht macht, das einfach zu trennen. Es gibt da irgendwo einen Ort, an dem Gott wohnt, und es gibt unseren Himmel. Denn wir lesen zum Beispiel bei der Taufe von Jesus im Markus Kapitel 1, und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, Jesus, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Dieser Himmel, wo Gott wohnt, aus dem Gott seinen Heiligen Geist sendet, aus dem Gott spricht, scheint irgendwo da oben zu sein. Jesus schaut da hoch, die Taube kommt herab von diesem Himmel irgendwie. Und manche Menschen, die heben beim Beten den Blick nach oben und vermuten irgendwo da oben Gott. Sie heben die Hände in den Himmel und beten Gott damit an. Es geht alles so Richtung Himmel. Und dann natürlich Apostelgeschichte 1, Jesu Himmelfahrt. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren, des Jüngers, Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel schauten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Der Ort, an dem Gott wohnt und regiert, scheint schon irgendwie da oben zu sein. Also, dass wir das Himmel nennen, scheint schon irgendwie zu passen. Aber es ist wir sehen es ja nicht, es muss eine andere Dimension sein, zu der wir keinen Zugang haben, eine geistliche Welt. Es ist tatsächlich eine geistliche Dimension. Der Apostel Johannes sagt uns, dass Gott Geist ist. Und Jesaja schreibt, wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Es existiert ein Himmel, den wir nicht sehen. Eine ganze Welt, unsichtbar und geistlich, wo Engel und Geistwesen leben, wo Gott selbst lebt. Und ich denke, dass diese Vorstellung vielen von euch bekannt sein wird. Also selbst wenn ihr jetzt nicht dran glaubt, dass es das gibt, aber habt ihr wahrscheinlich ja schon mal irgendwie davon gehört, dass Gott im Himmel ist. Aber was passiert denn jetzt, wenn wir sterben? Kommen wir dann als Menschen in diese unsichtbare geistliche Dimension hinein, in diesen Himmel? Ist da was dran an dieser Vorstellung, dass meine Oma, die verstorben ist, mir aus dem Himmel heraus zuschauen kann, wie ich hier unten lebe? Also mal abgesehen davon, dass ich das eine ziemlich gruselige Vorstellung finde, auf dem Klo wäre ich zum Beispiel ganz gerne allein und hätte nicht alle Verstorbenen, die mich da irgendwie beobachten können. Aber selbst wenn man irgendwie meint, ja, vielleicht kann sie auch nicht durch Wände schauen, aber halt, wenn ich jetzt hier stehe, dann kann sie mich sehen im Freien. Da sind wir tatsächlich wieder im Spekulativen, denn die Bibel sagt nichts dazu. Sie sagt nicht, was direkt nach dem Tod passiert. Im Alten Testament ist häufig die Rede vom Totenreich. Also nach dem Tod fährt der Tote ins Totenreich. Aber es ist nicht oben, sondern es ist unten. Man fährt hinab ins Totenreich. Und das Totenreich ist ein Ort des Schweigens, des Vergessens, der Dunkelheit, der Stille. Und das klingt aber eigentlich so, als wäre es einfach das Grab. Also der Leichnam geht halt in das Grab und das ist halt da unten unter der Erde. Und da ist es natürlich dunkel und schweigt und still wie auf dem Friedhof. Könnte also auch einfach nur das Grab gemeint sein und überhaupt gar keine Rede von dem Ort sein, an dem ja, der Mensch wirklich hingeht. Ganz anders wird im Neuen Testament über den Tod gesprochen. Wenn im Neuen Testament über den Tod gesprochen wird, geht es eigentlich immer darum, dass Jesus diesen Tod überwunden hat, dass Jesus diesen Tod besiegt hat. Jesus kam auf die Erde, um diesen ewigen Tod ein für alle Mal abzuschaffen und uns ewiges Leben zu schenken. Jesus ist den Tod am Kreuz gestorben und durch den Glauben und durch die Taufe wird Jesu Tod in gewisser Weise zu unserem Tod. Paulus schreibt es, Stellen habt ihr alle, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist, wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf die Auferstehung mit ihm eins werden. Und im Korintherbrief schreibt Paulus dann, wie diese Auferstehung denn eigentlich aussieht. Was passiert da mit uns, mit unserem Körper? Da schreibt er, sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, mein Körper, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Also auch wenn die Bibel in manchen Fragen unklar bleibt, wenn sie auch nicht irgendwie den Zeitpunkt oder sonst irgendwas verrät, so ist sie doch hierin sehr, sehr klar. Und deswegen sagt Jesus auch, ey, ihr braucht euch nicht zu wundern. Ihr braucht nicht erstaunt zu sein, wenn das passiert. Er sagt seinen Jüngern in der Stelle aus Johannes 5, seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zur Verurteilung auferweckt werden. Es gibt noch so, so viel mehr Bibelverse, die man hier bringen könnte. Und das Wort, was Jesus jetzt gerade gebracht hat mit dieser Verurteilung und dem kommenden Gericht, das macht jetzt natürlich nochmal so einen riesen Fass auf. Ich möchte euch aber gar nicht erschlagen jetzt mit lauter Bibelversen, sondern einfach das Augenmerk auf den Himmel legen. Ich fasse also mal ganz kurz zusammen, welche klaren Aussagen die Bibel macht über diese kommenden Dinge, über das Leben nach dem Tod. Erstens, wir werden sterben. Das ist sehr, sehr sicher. Zweitens, Jesus wird irgendwann wiederkommen und zwar genauso, wie die Jünger ihn haben in den Himmel hinauffahren sehen. Drittens, alle Menschen werden auferstehen. Also auch die Menschen, die nicht mit Jesus gelebt haben, die nicht an Jesus glauben, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, werden auferstehen. Viertens, es gibt ein Gericht. Gott richtet über jeden Menschen. Und die Menschen, die Jesus angehören und Gottes Kinder sind, die bekommen ewiges Leben geschenkt, weil Jesus ihre Strafe, die ihnen zusteht, schon für sie am Kreuz getragen hat. So, was passiert jetzt mit denen, die nicht an Jesus glauben? Und ich muss sagen, ich bin mir nicht zu 100% sicher, was mit denen passiert. Die Bibel spricht davon, dass Gott gerecht richten wird. Diese Menschen lehnen das Geschenk, das Jesus ihnen am Kreuz macht, ab. Also werden sie vermutlich die Strafe für ihre Sünde selbst tragen müssen. Und Jesus verschweigt nicht, dass es eine Hölle gibt. Er verschweigt nicht, dass es einen zweiten Tod gibt, einen Ort ohne Gott, wie auch immer man sich den vorzustellen hat. Für die, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Für die, die nicht in den Himmel wollen. Ich aber habe die Hoffnung, dass Gottes Gnade unser Denken bei weitem übersteigt und dass viel, viel mehr Menschen wir im Himmel wiedersehen werden, als wir befürchten. Und fünftens, das Letzte, was sehr, sehr klar ist, Gott erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also nach Jesu Wiederkunft, der Auferstehung und dem Gericht wird diese Welt, kann man sich ja schon denken, wäre ein bisschen komisch, wenn es einfach so weitergehen würde, wird nicht mehr in dieser Form existieren, wird nicht mehr dieselbe sein. Schon im Alten Testament kündigt Gott diesen Plan durch den Propheten Jesaja an. Schreibt Jesaja, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Und die Offenbarung des Johannes, also das letzte Buch der Bibel, spricht ebenfalls davon, dass diese Trennung, die wir jetzt gerade erleben, also dass wir hier eine Erde haben und da oben irgendwo ein Himmel ist, eine göttliche Dimension, eine geistliche Welt, mit der wir, die wir nicht sehen können, zumindest meistens nicht, wo wir irgendwie da so eine Trennung haben zwischen uns Menschen und Gott, dass diese Trennung tatsächlich aufgehoben wird. Johannes sieht in seiner Vision, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommt auf die Erde. Und er hört eine Stimme, die verkündet, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Es wird in der neuen Schöpfung also eine Vereinigung von Himmel und Erde, von neuem Himmel und neuer Erde geben. Und dort werden wir in der Gegenwart Gottes leben. Und wie dieses Leben in diesem neuen Himmel auf der Erde aussehen wird, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Das ist der zweite Punkt. Wie sieht denn dieser Himmel jetzt aus? Was sagt die Bibel denn dazu? Kinder oder auch der eine oder andere Erwachsene, die stellen sich den Himmel irgendwie so vor, dass man so viel Eis, so viel Süßigkeiten essen kann, wie man möchte, ohne dass einem schlecht wird, ohne dass es ungesund für die Zähne ist. Der eine oder andere hat vielleicht so ein bisschen diese Vorstellung davon, dass man irgendwie auf einer Wolke chillt mit einer Harfe in der Hand und den ganzen Tag Halleluja singt und es ist irgendwie so eine ätzende Vorstellung. Man denkt so, oh nee, da will ich eigentlich gar nicht hin. Also das habe ich lieber die Erde hier. Wieder andere stellen sich den Himmel tatsächlich nur als so einen Zustand vor, also so ein Bewusstseinszustand, ohne dass wir wirklich richtig irgendwie was machen oder leben. Einfach so ein völlig glücklich sein, einfach nur so da sein. So. Wie könnte man auch sonst mit der Ewigkeit fertig werden? Also dass es immer, immer weitergeht, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Die Bibel spricht vom Himmel in Bildern, also zum Beispiel wie diesem neuen Jerusalem, deren Mauern aus Gold sind, der Kern davon aus Jaspis übersät mit Edelsteinen und diese Stadt soll 2000 Kilometer lang, 2000 Kilometer breit und 2000 Kilometer hoch sein, komplett aus Gold und Edelsteinen. Das ist, ja, kann man sich nicht so richtig, also wenn, ich meine, das ist eigentlich nicht die Vorstellung, die ich mir bevorzugen würde, so in so einem Apartment, Hochhaus, 2000 Meter zu wohnen und alles aus Gold. Ich habe sie lieber in Holz. Also es ist jetzt gar nicht so eine Vorstellung, wo ich denke, ja, das genauso stelle ich es mir vor, so, da will ich hin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese neue Welt zwar völlig anders sein wird, als was wir bisher kennen, sonst müsste Gott auch nicht in diesen Bildern zu Johannes sprechen, aber sie wird uns doch sehr vertraut vorkommen. Denn warum sollte Gott seine erste Schöpfung, diese Erde, diese Welt, komplett verwerfen? An der Erschaffung der Welt sagt Gott, sehr gut. Das, was ich hier geschaffen habe, ist sehr gut. Warum sollte er, natürlich die Menschen haben es, durch ihre Sünde ist diese Welt gefallen und wir erleben Krankheit, wir erleben Tod, wir erleben, dass es das Prinzip des Chaos gibt und alles immer irgendwie chaotischer wird. Aber diese Prinzipien von, dass es Raum gibt, dass es Zeit gibt, dass es Licht gibt, dass Menschen Gefühle haben, dass es Körperlichkeit gibt, Materie gibt, warum sollte Gott alles sagen, nee, das war alles Mist, jetzt mache ich es mal richtig neu? Brauchte er nicht. Das war alles sehr gut, sagt er. Und die Schönheit und die Herrlichkeit und die Genialität, die Gott in diese Welt hineingelegt hat, die ist an so vielen Stellen ja noch super sichtbar. Es gibt ja so viele Dinge, die mich immer wieder ins Staunen bringen, wenn ich Landschaften sehe oder allein wenn ich meine Katze anschaue oder meine Frau anschaue. Da kommt in mir manchmal so ein Gefühl hoch, wo ich denke, die sind so schön, die ich will die am liebsten irgendwie auffressen. So. Also es ist irgendwie so, sowas erleben wir ja schon auf dieser Erde hier. Und wie wird es dann erst sein, wenn Gott das richtig, richtig gut nochmal neu macht? Und dann gibt es tatsächlich viele Bibelstellen, die zeigen, dass wir im Himmel, beziehungsweise in der Vereinigung von neuem Himmel und neuer Erde, tatsächlich auch viele Dinge tun werden, die wir auch hier auf dieser Erde getan haben. Wir werden essen, wir werden trinken. Jesus sagt seinen Jüngern zum Beispiel in Lukas 22, denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben, also Wein, trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Aber dann, ja natürlich, dann wird Jesus mit den Jüngern wieder Wein zusammen trinken. Andere Stellen beschreiben ein Festmahl im Himmel. Wir werden also die köstlichsten Sachen essen. Und als Jesus 3 Tage später nach seinem Tod aufersteht, da hat er einen Körper. Und dieser Körper ist irgendwie anders als sein vorheriger Körper. Die Jünger erkennen ihn oft nicht sofort und er kann irgendwie durch Wände gehen, er kann sich irgendwie beamen. Scheint irgendwie ein anderer Körper zu sein, aber es ist trotzdem ein Körper, den er da in der Auferstehung hat. Und Jesus tröstet seine Jünger über den Weggang mit den Worten, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehen werde, um euch einen Platz vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wir können also, glaube ich, ganz entspannt erstmal tief durchatmen. Die neue Schöpfung wird nicht einfach nur ein Bewusstseinszustand der Glückseligkeit sein, sondern es wird ein Ort sein, an dem wir wohnen werden. Wir werden nicht den ganzen Tag nur Halleluja singen und auf einer Wolke mit einer Harfe in der Hand chillen, sondern wir werden essen, trinken, wir werden wahrscheinlich herumlaufen, Sport machen, tanzen, lieben, lachen. Warum sollte Gott denn in seiner neuen und ja besseren Schöpfung es weniger vielfältig gestalten, als es hier schon ist? Macht ja keinen Sinn. Und natürlich wird es auch Tiere und Pflanzen geben. Jesaja spricht davon, dass im Himmel Wolf und Lamm beieinander liegen werden. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, steht da. Und Johannes sieht in seiner Vision vom Himmel, von diesem neuen Jerusalem, auch einen Fluss und Bäume. Also Tiere und Pflanzen, alles mit dabei. Wir Menschen haben die Erde an vielen Stellen ja, irgendwie zerstört, monokultiviert, Raubbau betrieben und zugemüllt. Aber trotzdem gibt es hier echt Orte und Landschaften, die sind einfach unglaublich. Und diese Gefühle, die dabei ausgelöst werden, also wenn ich mir vorstelle, wie es im Himmel sein wird, das wird echt unglaublich. Aber damit nicht genug. Das, worauf viele von euch wahrscheinlich schon warten, Offenbarung 21, Verse 4 und 5. Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn das früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Die Jesaja-Stelle, die ich auf der Webseite noch ergänzend auf die Homepage gepackt habe, die schmückt das Ganze noch mehr aus und sagt dann natürlich, freut euch, jubelt ohne Ende. Wenn das wirklich so ist in Gottes neuer Welt, dass es kein Leid mehr geben wird, nichts Schlechtes, nichts Böses, nichts Ungerechtes, selbst die Löwen werden Stroh fressen. Ich kann mir so ein Leben wirklich nur schwer vorstellen. Also es geht nicht so richtig in meinen Kopf rein, weil ich werde ja auch da sein im Himmel, hoffe ich zumindest. Ich bin ziemlich sicher. Und wenn ich da sein werde, ja, ich kann es mir echt schwer vorstellen. Ich meine, ich bin so leicht ungerecht. Ich bin so leicht so, dass ich andere Menschen verletze. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gott das so machen wird, dass ich keine Leere mehr in meinem Herzen spüre und deswegen andere Menschen verletzen muss. Also ich glaube, dass Gott das so einrichten kann. Ich kann es mir schwer vorstellen, wie das sein kann, aber wenn das so kommt, wie angekündigt, und davon gehe ich stark aus, dann muss Gott mir nicht zweimal sagen, mich zu freuen und zu jubeln ohne Ende. Der ein oder andere von euch mag jetzt vielleicht denken, das ist ja eine schöne Utopie, was du da erzählst. Aber glaubt ihr das wirklich? Also macht das die Bibel nicht eigentlich gerade erst verdächtig, dass sie diesen uralten Menschheitstraum vom Paradies so krass bedient? Da haben sich doch die Autoren der Bibel das schön fein ausgedacht, damit ihre Botschaft besser verkauft wird. Und die Kirche, ja, die hat mit dem Schüren der Angst vor der Hölle ja ganz schön hohe Einnahmen finanziert. Glaubt ihr das wirklich? Ich glaube allerdings, es ist genau andersherum. Wir malen uns kein himmlisches Paradies aus, weil wir so eine große Sehnsucht nach dem Vollkommenen haben, sondern wir haben eine Sehnsucht nach dem Vollkommenen, weil wir für das Leben mit Gott erschaffen sind. Genau andersherum. Und freilich ist das ein Leben, auf das ich im Glauben noch warte. Aber doch ein Leben, was schon hier auf der Erde beginnt. Und der Glaube an ein Leben nach dem Tod hat gewaltige positive Auswirkungen auf mein Leben hier auf der Erde. Und das ist der dritte Punkt, den wir uns noch kurz anschauen wollen. Wenn es diesen Himmel gibt, von dem die Bibel hier spricht, was heißt das für unser Leben hier auf der Erde? Die erste Sache ist natürlich völlig offensichtlich. Ich habe viel weniger Angst vor dem Tod. Also der Tod ist immer noch da und er ist immer noch schmerzhaft, wenn ich Angehörige verliere. Wir müssen sterben und es flößt mir immer noch Angst und Leid ein. Und es sterben Leute, die ich lieb habe, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass ich sie im Himmel wiedersehen werde. Und der Schmerz darüber, der ist da, der ist nicht zu leugnen. Aber ich weiß, für mich und für viele aus meiner Familie, die ich lieb habe, für viele meiner Freunde, weiß ich, wo wir hingehen. Und das ist ein großer Trost. Und es ist eine riesige Hoffnung. Und das ist die zweite Sache, die noch viel größere Auswirkungen in meinem Leben hat, in meinem Alltag. Ich weiß, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Und dieses Wissen schenkt mir eine unglaubliche Freiheit. Ich bin nicht diesem Drang erlegen, dass ich in meinen 80 Jahren, die ich hier habe, so viel wie möglich erlebt haben muss. Ich brauche keine Löffelchenliste abarbeiten, Fallschirmspringen, Millionär werden und so viel wie möglich erleben, eine Weltreise machen, bevor ich sterbe, weil ich weiß, dass wenn ich in dieser neuen Schöpfung bin, dass ich das alles da auch noch machen kann. Und da sogar kann ich eine Weltreise machen in der neuen Schöpfung, ohne ein schlechtes Klimagewissen haben zu müssen. Ist eigentlich ziemlich cool. Ich muss nicht diesem Selbstoptimierungswahn mich hingeben und das Leben auskosten, wo und wie es nur geht. Ich habe für deutsche Verhältnisse recht jung geheiratet, mit 22. Und kurz vor meiner Hochzeit bin ich mit einem Freund unterwegs im Wald gewesen. Und er hat mich gefragt, Manuel, wie in alles in der Welt kannst du jetzt schon heiraten? Und diese Entscheidung, dich festzulegen auf eine Frau, woher weißt du, dass nicht noch was Besseres kommt? Also eine Frau, die besser zu dir passt. Und er hatte gar nichts gegen Alisa, also er kannte sie gar nicht gut, aber es hat ihn fasziniert oder er hielt es für eine große Dummheit, dass ich mich festlegen konnte, eine Entscheidung treffen konnte. Mit 22. Aber ja, ich weiß ja schon, dass tatsächlich noch was Besseres kommt. Nicht eine bessere Frau, sondern der Himmel, der auf mich wartet, die Ewigkeit bei Gott. Kleiner Einschub, also Alisa war nicht die erstbeste Frau, die Interesse an mir hatte und die ich einfach nur deswegen geheiratet habe, weil ich wusste, im Himmel wird es eh noch ein gutes Leben geben. Das nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass sich meine Prioritäten komplett verändern, wenn ich an den Himmel glaube. Ich kann sogar uneigennützig auf Dinge verzichten. Ich kann auf eine berufliche Karriere verzichten, ich kann auf eine Familie verzichten, ich kann auf Geld verzichten, ich kann mich für andere Menschen aufopfern, weil ich weiß, dass Jesus alles für mich geopfert hat, damit ich ewiges Leben habe bei ihm. Das Leben hier ist vergänglich. Damit möchte ich nicht sagen, dass es schlecht ist. Es mag für andere, für manche sehr, sehr richtig und sehr gut sein, eine Familie zu gründen, Karriere zu machen oder Millionär zu werden. Aber in all dem haben wir als Christen diese himmlische Perspektive vor Augen. Und Paulus schreibt an die Korinther, die Verse habt ihr auch wieder auf der Webseite, das ist nämlich sehr, sehr cool, diesen Vers. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt gebraucht macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von diesen unnötigen Sorgen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen können. Mit unseren guten Taten, mit unserem Verzicht auf den eigenen Genuss hier auf der Erde, sammeln wir uns einen Schatz im Himmel. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, der schenkt mir Trost, der nimmt mir meine Angst vor dem Tod und der schenkt mir eine unglaubliche Freiheit, ja so eine Ruhe. Ich würde es tatsächlich einen Frieden nennen, mein Leben hier so zu gestalten, dass ich damit Gott Ehre mache. Und jetzt zum Schluss, keine Angst, Jonathan, sind nur noch drei Sätze, der krönende Abschluss. Der Himmel wird bombastisch. Aber das Allerbeste an der neuen Schöpfung, das lesen wir in der Offenbarung, da sieht Johannes in seiner Vision den Himmel, dieses neue Jerusalem. Und da schreibt er, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen. Sie werden sein Angesicht sehen. Mit unseren eigenen Augen werden wir Gott sehen. Wir werden den sehen, der dies alles hier, was wir sehen, erschaffen hat. Wir werden den sehen, der mich, der euch erschaffen hat. Du wirst den sehen, der dich so sehr liebt, dass er dich wollte, dass er dich geschaffen hat, dass er sein eigenes Leben gegeben hat am Kreuz, um mit dir in Ewigkeit zusammen zu sein. Den werden wir sehen. Wir werden den sehen, der die Liebe selbst ist. Was für eine fantastische Aussicht. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, es ist unglaublich, was du uns in deinem Wort offenbarst, von den Dingen, die da kommen werden, von dem, was uns erwarten wird. Und das, was du für uns am Kreuz getan hast, das würde keinen Sinn machen, wenn es nicht diese Ewigkeit bei dir gäbe, wenn es nicht diesen Ort gäbe, diesen Himmel, die neue Schöpfung, wo dein Reich sein wird, wo du regieren wirst, wo kein Leid mehr sein wird, wo du jede Träne abwischen wirst, wo es keine Schmerzen, keine Angstschreie, keine Ungerechtigkeiten, nichts Böses mehr geben wird. Das wartet auf uns und du füllst unser Herz mit dieser wunderbaren Hoffnung. Wenn wir dir glauben, wenn wir an dich glauben, dass das so kommen wird. Du bereitest es schon für uns vor. Du sagst den Jüngern, du gehst dahin und bereitest für uns schon mal eine Wohnung vor. Und sagst, ich warte auf euch. Und ich werde euch auferstehen lassen. Der Tod wird nicht siegen, sondern ich habe den Tod schon besiegt. Jesus, danke für diese wunderbare Aussicht. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Amen.